Hallo, wir sind Birgitta und Christian Nikolaus. Ja, wirklich, den Weihnachtsmann gibt es und der Weihnachtsmann hat auch eine Frau. So, die Fragen sind geklärt. Wir freuen uns total, bei euch zu sein, vor euch reden zu dürfen, vor euch sprechen zu dürfen und euch mit hineinzunehmen in das, was uns bewegt. Kurze Information, wir sind ungefähr seit ein bisschen mehr wie zwei Jahren hier in der Gemeinde und waren vor ungefähr einem Jahr für 10 Monate im Gebetshaus Augsburg in der Jüngerschaftsschule Inzenz. War eine total spannende Zeit und wen das interessiert, weil es gibt da wirklich sehr viel zu erzählen, da kann uns später darauf ansprechen und da können wir auch etwas mehr von berichten.
Ja, und wir sind da hingegangen, weil Gott uns gerufen hat und wir haben den Eindruck, dass im Moment aktuell eine Zeit ist, in der Gott Menschen ruft, wirklich neues Land einzunehmen. Und ja, wir nennen das so die Generation Joshua. Das ist ja das Thema heute der Predigt, habt ihr ja schon gehört. Und ja, Menschen mit einem Herzen und einer Gesinnung von Josua. Und Gott hat uns aufs Herz gelegt, mit euch darüber heute zu reden. Und ja, dass Emily beim letzten Jesus Jam über das gleiche Thema gepredigt hat, das ist für uns eine coole Bestätigung, dass Gott das Thema echt auf dem Herzen hat und dass es wirklich dran ist in dieser Zeit.
Für die, die das letzte Mal da waren, die können sich bestimmt daran erinnern, es ging damals oder beim letzten Jesus Jam um mutig zu sein und wirklich die Komfortzone, die Comfortzone zu verlassen. Und das ist eine total wichtige Sache und daran möchten wir jetzt anschließen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum alles in der Welt soll ich meine Komfortzone verlassen? Aber es ist wichtig, die Komfortzone zu verlassen, weil, nächstes Bild bitte, great things never came from comfort zones. Große Dinge waren noch nie in der Komfortzone, sind die passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde diesen Spruch total cool. Es sind doch zwei Begriffe drin, die ich total gut finde. Und zwar Great Things. Ich meine nicht bei den Great Things so im Sinne von No Risk, No Fun, also irgendwelche Videos, die ich dann irgendwo ins Netz stellen kann und die mich dem Tode nahe irgendwie mir viele Likes bringen, sondern ich meine jene Dinge, wo Gott wirklich was tut mit Ewigkeitscharakter, wo Menschen verändert werden, wo Kranke geheilt werden, wo, wenn ich innerlich gefangen bin, frei werde, wo Frieden in die Familie kommt, kennst du die auch? Das sind Dinge, ja, von denen möchte ich mehr haben. Letztendlich alles, was in der Bibel steht, Kranke werden geheilt, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, sogar Tote werden auferweckt, sagt die Bibel. Danach sehne ich mich. Dann ist was in meinem Herz, was sagt, ja, Jesus, mehr von dir in meinem Leben, in meinem Umfeld, in meiner Gegenwart, dich möchte ich sehen. Ja, und das andere ist Komfortzone. Ich liebe Komfortzone, zu Hause sitzen, wirklich rumzuchillen, Musik zu hören, irgendeinen Film zu gucken und einfach abzuhängen. Da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus, das ist total entspannt. Zu entspannt darf jetzt natürlich auch nicht sein, aber bitte nicht zu viel Herausforderung, weil das könnte ja unangenehm sein. Der Spruch hat einen Haken, der schließt beides aus. Great Things und Comfort Zone, nicht in der gleichen Zone. Wäre das nicht schön? Great Things in der Comfort Zone? Ist es aber nicht. Great Things never came from Comfort Zones. Habe ich mich gefragt, muss das alles sein? Aber gerade nach unserer Zeit im Gebetshaus Augsburg kann ich sagen, ja, dem ist so. Nicht immer, wenn Gott ruft. Und das ist, finde ich, auch das wesentliche Kennzeichen von dem Joshua in der Bibel und von der Generation Joshua, also Menschen, die nach dem Herzen Josua sind, die gehen aus ihrer Komfortzone raus, weil sie wissen, dort passieren great things, wirklich great things. Und da sind die Kosten, aus dieser Komfortzone rauszugehen, nichts im Vergleich zu dem, was ich da kriege. Aber bevor wir jetzt hier euch jetzt nur Informationen weitergeben, weil das ist jetzt keine Informationsveranstaltung, bete ich kurz, weil es geht darum, dass der Heilige Geist euch offenbart, wer Gott, wer Jesus, wer Heilige Geist ist und wer ihr in ihm seid. Wie wir vorhin gesagt haben, zeig uns, wer du gesungen haben, zeig uns, wer du wirklich bist. Ich bete kurz. Wenn du magst, kannst du deine Hand auf dein Herz legen oder irgendwie so auf Empfang gehen. Ja, Heiliger Geist, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke, dass du derjenige bist, der uns offenbart, wer der Vater ist, wer Jesus ist und wer du bist. So komm du mit deiner Kraft, komm du mit deiner Weisheit, mit deiner Macht, komm du mit deinem Feuer lagere du dich auf uns, fall du auf uns, in uns und durch uns und lass uns wirklich sehen, ja, wer du bist und wer wir in dir sind. Amen.
Ja, und vor der Entscheidung, die Comfort Zone zu verlassen, stand auch das Volk Israel, als es darum ging, das verheißene Land einzunehmen. Und Folgendes war bis dahin passiert, so um es euch nochmal so ins Bild zu setzen. Gott hatte Abraham das Land vor langer, langer Zeit verheißen. Wir haben mal nachgeguckt heute noch, also 500, 600 Jahre vor dieser Situation schon. Also es ist schon echt eine lange Zeit verheißen gewesen. Und Abrahams Nachkommen lebten jedoch diese Zeit als Fremdlinge im verheißenen Land. Und dann kamen sie auch noch in Ägypten, in die Sklaverei, gerieten da in Gefangenschaft sozusagen. Und Gott befreite sein Volk. Und er führte sie durch die Wüste bis zum Jordan. Und nun war es dran, das verheißene Land jenseits des Jordan einzunehmen. Das Volk wurde gemustert, also die Truppen wurden zusammengestellt und standen bereit zur Landeinnahme. Und bevor sie das so angegangen sind, hat Mose die 12 Kundschafter geschickt ins verheißene Land, um Informationen für die Eroberung zu erhalten. Und schauen wir uns doch diese Stelle mal kurz etwas genauer an. Ihr findet sie in 4. Mose Kapitel 13 und 14. Genau. Die Kundschafter kamen also zurück und brachten die Früchte des Landes mit und sie bestätigten, dass es ein echt schönes Land ist. Aber ob sie das Land einnehmen sollten oder nicht, da waren die Kundschafter total uneins. Das haben wir gesehen. 10 der Kundschafter berichteten, dass das Land, dass das Volk in diesem Land übermächtig ist und unbezwingbar. Sie sprachen von Riesen, die dort wohnen und das Volk kam in helle Aufruhr. Nur Josua und Kaleb versuchten, das Volk zu beschwichtigen und haben gesagt, lass uns hinaufziehen, let rise, und das Land einnehmen, denn wir werden das Volk des Landes und die Riesen gewiss bezwingen. Mit uns ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihnen. Und nach diesen Berichten der Kundschaft hatte das Volk 2 Möglichkeiten. Sie bleiben in der Wüste oder gehen sogar zurück nach Ägypten. In ihrer Comfort Zone, auch die Wüste kann eine Comfort Zone sein, auch der Ort der Gefangenschaft, der Sklaverei kann eine Comfort Zone sein. Oder sie lassen sich auf Gottes Ruf ein und vertrauen ihm mehr als den anderen Kundschaftern und nehmen das verheißene Land ein. Und die Reaktion des Volkes ist echt krass. Die Menschen reagieren mit Angst. Sie murren gegen Mose, gegen Gott und seinen Plan und sind eher bereit, nach Ägypten zurückzugehen, als das verheißene Land einzunehmen. Sie wollen sich sogar einen Anführer suchen, der sie wieder zurück nach Ägypten bringt. Und zu guter Letzt wollen sie Josua und Kaleb als Fürsprecher für das verheißene Land sogar steinigen. Ich weiß nicht, wie es euch so dabei geht, aber ich finde es ziemlich schrecklich. Das Volk, das hat das Beste, was es gibt, vor der Nase. Sie sehen so die Früchte. Sie wissen, das Land ist ihnen verheißen, aber sie erkennen es nicht. Und sie stellen sich sogar vehement dagegen. Also das Volk hat sich dafür entschieden, nicht zu gehen, das sehen wir, und mussten deswegen 40 Jahre lang in der Wüste bleiben, bis alle, die letztendlich die Entscheidung getroffen haben, in der Wüste gestorben sind. Und nur Josua und Kaleb sind in das verheißene Land reingekommen. Sie mussten zwar auch erst mal 40 Jahre durch die Wüste mit den anderen ziehen, das war bestimmt ziemlich hart, aber sie haben als einzige der alten Generation das verheißene Land mit der neuen Generation, mit der Generation Joshua, eingenommen. Und die spannende Frage an dieser Stelle, finde ich, ist doch, was unterschied Josua und Kaleb von den übrigen Kundschaftern, sodass sie in derselben Situation zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen sind als die anderen. Genauer, was macht einen Menschen aus, der sich entscheidet, in einer solchen Situation im Glauben weiterzugehen und verheißenes Land einzunehmen. Und lass uns mal kurz gucken, was die Bibel dazu sagt. Also ich fand es total spannend, als wir nach den Stellen geguckt haben. Das ist ziemlich eindeutig. Josua und Kaleb, da wird gesagt, dass die beiden einen anderen Geist hatten und sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt. Quasi all in, ungeteilten Herzens, ohne Kompromisse. Und das hat sie zu dieser Entscheidung gebracht. Das scheinen also die Grundvoraussetzungen für jemanden zu sein, der neues Land einnimmt. Einen anderen Geist haben, was heißt es jetzt für uns? Im Neuen Testament wiederum lesen wir in Galater 3, Christus hat uns losgekauft, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Und im 2. Korinther 5 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir uns also für Jesus entschieden haben, haben wir durch unsere Taufe einen neuen Geist bekommen. Diesen anderen Geist, von dem da die Rede ist. Und die erste Voraussetzung zur Landeinnahme ist damit erfüllt. Und dieser Geist ist es, der Jesus grundsätzlich völlig nachfolgen will. Das ist ja so die zweite Voraussetzung. Der neue Geist, das ist das in uns, was echt Hunger nach Gott hat und was Sehnsucht hat, geistlich zu wachsen. Auch wenn vieles in uns vielleicht oft noch dagegen rebelliert, aber dieser neue Geist, der ist real. Und wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, ist vielleicht heute ein guter Zeitpunkt, einen Schritt in diese Richtung zu gehen und deine Comfortzone zu verlassen. Und wenn du dich da auf den Weg machen willst, dann sprich doch jemanden an aus dem Jesus Jam Team und die werden dir da weiterhelfen. Gut, also die Bibel sagt, das Wollen ist also in uns angelegt, Jesus völlig nachzufolgen. Aber oft merken wir, dass es nicht selbstverständlich ist, das auch zu tun. Und das Problem hatte Paulus zum Beispiel auch. Der schreibt im Römerbrief, das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber es gelingt mir einfach nicht. Also es bedarf noch einer Erneuerung des Sinnes, damit wir Gottes Wege erkennen und gehen können. Also der innere Mensch muss noch umgestaltet werden, dass wir wirklich sagen können, ja, ich folge Jesus wirklich nach. Und Josuas Sinn scheint also schon so weit erneuert zu sein, dass er den Weg Gottes erkennen, wollen und gehen konnte. Und wie es dazu kam, dass Josua dem Herrn völlig nachfolgte, schauen wir uns jetzt mal exemplarisch an drei Kennzeichen an.
Das Kennzeichen 1 nenne ich jetzt mal in seiner Gegenwart bleiben. Ich bin bei der Vorbereitung für heute über die Bibelstelle in 2. Mose 33 gestolpert. Ich lese euch kurz vor. Klingt unscheinbar, aber ich fand sie total spannend. Und der Herr redete zu Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Hier zwei ganz unscheinbar wirkende, aber wie ich finde, zentrale Dinge über Josua. Josua war der Diener Mose. Was heißt das? Er war bei so ziemlich allem dabei, was Mose getan hat und hat ihn dabei unterstützt. Wenn Mose im Zelt der Begegnung war, da war Josua dabei. Wenn Mose mit Gott geredet hat, Josua hat es mitbekommen. Wenn Gott mit Mose geredet hat, das hat er auch mitgekriegt. Er war im Zelt der Begegnung, er war die ganze Zeit mit Gott zusammen, die ganze Zeit. Er lebte sozusagen in der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes war sozusagen sein Arbeitsplatz. Und wenn etwas einen Menschen verändert, dann ist es die Gegenwart Gottes, des lebendigen Gottes. Oder? Ich finde schon. Was das mit ihm gemacht hat, das ist hier nicht genau beschrieben, aber wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist den ganzen Tag in der unmittelbaren Gegenwart Gottes und hast an der Seite des größten Glaubenscracks, den die Welt je gesehen hat. Die ganze Zeit. Was glaubst du, würde das mit dir machen? Hier ein paar Beispiele, was ich denke, was er gelernt hat. Er hat gelernt, Gott ist allmächtig. Gott macht crazy Sachen, die über jedes menschliche Verstehen hinausgehen.
Gott ist heilig. Nichts Unheiliges besteht in seiner Heiligkeit. Er hat gelernt, mit dem Blick Gottes zu sehen und zu urteilen. Er hat gelernt, ihm zu vertrauen. Denn er sah, Gott und seine Pläne sind über alles menschliche Verstehen und Beurteilen hinweg absolut gut. Die Bibel nennt das Gottesfurcht, Glaube und Weisheit, Demut, Treue, alles die volle Bandbreite. Jedenfalls zum Ergebnis muss es so attraktiv gewesen sein, dass Josua am Feierabend, wenn Mose zurück ins Lager ging, bleiben wollte. Wir lesen das so schnell, aber stell dir das mal vor, da ist einer, der geht zur Arbeit. Am Abend kommt der Chef und sagt, so, Tag ist vorbei, geh nach Hause, morgen ist auch noch ein Tag. Und jene Person sagt, nö, ich bleib. Geh du mal nach Hause, schönen Feierabend, bis morgen. Jeden Tag. Also ich finde, entweder der Typ ist ein bisschen crazy, sehr seltsam, oder der Arbeitsplatz ist wirklich so gut, dass er dort bleiben will. Dass er unbeschreiblich gut, dass er dort bleiben will. Und weil der Arbeitsplatz so gut war, war es Josua möglich, sich abzusondern für Gott, seine Komfortzone zu verlassen, sein bisheriges Umfeld. Denn er hat erkannt, die wirklichen Great Things passieren in der Gegenwart Gottes. Das hat er bei Mose mitbekommen. Dort wollte er hin, dort wollte er sein, dort wollte er bleiben. Und er wusste, der Preis für diesen Schritt war nichts im Vergleich zu dem Gewinn. So war Josua die Gegenwart Gottes sein Leben. Es war zusammengewachsen und nicht mehr voneinander trennbar. Old news, but very good news für uns. Wenn du Jesus hast, brauchst du dir nicht irgendwo ein Zelt suchen, brauchst du nicht in die Walachei zu gehen und dir irgendwo was absondern und dort verbringen. Wenn du Jesus hast, hast du diese Herrlichkeit Gottes in dir. Immer, überall, der gleichen Dimension und Intensität, ohne Abstriche. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du kennst Jesus und Gott ist in dieser Größe und Stärke in dir. Ist doch genial, oder? Als neue Schöpfung, wenn wir Jesus angenommen haben und getauft sind, haben wir diesen Geist von Josua und sind dafür gemacht. Das ist keine Anstrengung für uns. Und wenn wir so Jesus den ersten Platz einräumen, betreiben wir auf so eine gewisse Art und Weise auch sowas wie Seelenhygiene, weil wir haben mit Gott zu tun und dann lassen wir automatisch die Dinge sein, die vielleicht nicht so gut sind für uns. Vielleicht machen wir da auch nicht mehr alles mit, was andere tun oder was andere gut finden. Ja, das kostet vielleicht manchmal ein bisschen, aber der Gewinn ist nichts im Vergleich zu dem Preis. Umgekehrt, der Gewinn ist im Vergleich zu dem Preis sehr groß. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
Ja, jetzt gucken wir uns mal ein zweites Kennzeichen von Josua an, das verheißene Land sehen und begehren. Wir haben das ja im Film gesehen, wie kraftvoll er das gemacht hat und Kaleb auch. Also Josua erkannte, dass das Land ein sehr, sehr gutes Land war. Das haben die anderen auch gesehen. Aber was der Unterschied war, er beurteilte die Situation aus Gottes Sicht. Und er vertraute und glaubte Gott und wollte das verheißene Land wirklich dann einnehmen. Weil er bei Gott war, weil er Gott kannte, wie Christian das jetzt schon so auch so erzählt hat. Und weil er in seiner Nähe war, weil er gelernt hat, mit Gottes Augen zu sehen. Denn wenn wir Zeit mit Gott verbringen, beginnt er nämlich irgendwann mit uns dieses Spiel zu spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und er lehrt uns so, mit seinen Augen zu sehen. Also als Christen haben wir grundsätzlich die Fähigkeit, das zu sehen, was Gottes Realität ist. Sozusagen mit unserem geistlichen Augen. Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes 3, der nicht von neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Der Umkehrschluss heißt ja dann, der von neuem geboren ist, kann das Reich Gottes sehen. Das finde ich ziemlich krass, dass wir was sehen können, was andere nicht sehen. Aber ähnlich einem Kind, was die Fähigkeit hat zu laufen und es erst lernen muss und dabei oft auch hinfällt, müssen wir erst einüben, mit unseren geistlichen Augen zu sehen. Das ist aber total wichtig, dass wir das lernen, weil wir uns im Reich Gottes sonst nicht bewegen können und Gottes Pläne nicht erkennen können. Und dann könnten wir auch kein neues Land einnehmen. Aber sobald wir das lernen und einüben, wachsen wir da wirklich rein in seine Pläne. Das ist eine coole Sache, bedeutet aber auch gegebenenfalls die Komfortzone zu verlassen. Eine andere Beurteilung der Dinge zu haben als andere um uns herum, ist nicht immer einfach und kann schon mal Unverständnis und Gegenwind hervorrufen. Im Videoclip haben die sogar, Josua und Kaleb wollten dich steinigen. Naja, zum Praktischen, um geistlich sehen und beurteilen zu können, ist total hilfreich und unsere erste Empfehlung, das Wort Gottes gut zu kennen. Denn das ist die beste Möglichkeit, mit Gottes Augen sehen zu lernen. Da lernen wir ganz viel von Gottes Sicht und Perspektive. Und es gibt sicher immer beides. Wir lesen es in seinem Wort, wie er denkt, wie er es sieht. Und wir hören es von ihm persönlich, wie er in Situationen persönlich für uns reinspricht. Und das widerspricht sich nie. Deswegen ist es eine kluge Idee, wirklich das Wort Gottes gut kennenzulernen.
Und noch den dritten Punkt. Bereit sein zum Kampf, keine Angst vor Riesen. Sorry für diese Formatierung. Ich weiß nicht, wo die gerade schiefgegangen ist. Ja, bereit sein zum Kampf, das hören wir manchmal vielleicht nicht gerne, sind es auch nicht gewohnt. Und auf der einen Seite kämpft Gott unsere Kämpfe, aber es gibt auch Kämpfe, in die er uns hineinstellt, die wir kämpfen in seinem Namen. Und wenn er uns da hineinstellt, dann ist auch uns der Sieg versprochen. Weil das so wichtig ist, also ich finde, das ist wirklich wichtig, im 2. Mose 17 bis 19 bis 15 wird Josua das erste Mal in der Bibel erwähnt und da geht es gleich um Kampf. Mose wählt Josua aus, einen Kampf anzuführen. Was heißt das? Da heißt nicht, ich schicke den jetzt irgendwie da rein und das soll untergehen. Mose sieht in Josua, dass er ein Kämpfer ist. Er ist ein Kämpfer. Josua war kein Schwächling, sondern er hat den Kampf sogar angeführt. Und bei diesem Kampf lernt Josua, es geht nicht um menschliche Waffen, die den Sieg bringen, sondern dass Gottes Kampf, dass Gott den Sieg bringt, weil Mose während des Kampfes auf dem Hügel betet. Das Volk Israel ist nur erfolgreich, solange Mose betet und die Hände erhoben hält. Aus menschlicher Sicht crazy, aber Gott hat seine eigene Art zu kämpfen. Josua kämpft im Sichtbaren, Mose im Unsichtbaren. Und nur der Kampf in dem Unsichtbaren, was durch das Beten geschieht, bringt letztlich den im Sichtbaren den Sieg. Das lernt Josua schon bei seinem ersten Kampf. Und es ist auch super wichtig für uns zu wissen, dass Gott beim Kämpfen seine eigenen Regeln hat. Auf ihn zu hören, denn es ist sein Kampf. Denn ohne Gott ist der Kampf schon verloren. Da strengen wir uns an, da können wir verlieren. Aber mit Gott sind wir auf der siegreichen Seite. Nach Gottes Art zu kämpfen, heißt auch wirklich manchmal komische Sachen zu tun. Wie gesagt, Mose mit den Händen hoch erhoben hat. Das macht ja aus dem Sichtbaren jetzt nicht wirklich viel Sinn. Aber es war das Entscheidende. Und wenn wir Mose fragen, Ja Gott, wie soll ich jetzt in der Situation umgehen? Kann es schon mal sein, dass da komische Sachen bei rumkommen? Vielleicht sagt er, nimm ein Wort aus der Bibel und sprich es aus. Segne einen Menschen, dem du vielleicht lieber an den Hals springen möchtest. Oder du sollst für jemanden beten, soll ihm wirklich Worte aus der Bibel sagen und fighten im Gebet. Oder du sollst Liebe üben. Keine Ahnung, was Gott vielleicht gerade sagt. Aber es könnte anders aussehen, es ist wirksam. Bei Josua war das verheißene Land besetzt. Und so möchte ich euch sagen, das war für mich sehr entscheidend zu wissen, es ist kein Wunder, wenn Widerstände aufkommen. Und wenn du Widerstände in deinem Leben hast, heißt es noch lange nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Es können einfach Riesen sein, die auf deinem Gebiet sind und die Gott sagt, die vertreibst du in meinem Namen.
und ich stehe dir bei. Und ich zeige dir, wie das geht, weil du bist stark, weil du bist ein Kämpfer. Ich sehe das in dir. Und deshalb ist es gut zu wissen, nochmal zur Rekapitulation, Josua hat diesen Kampf im geistlichen Bereich, wir müssen jetzt aus der Jesus-Perspektive gucken, Jesus hat diesen Kampf bereits gewonnen. Jesus ist am Kreuz gestorben, ist auferstanden, er hat den Tod überwunden, er hat alle Mächte der Finsternis besiegt. Und deshalb kämpfen wir auf der Seite des Siegers. Niemals sind Menschen unsere Gegner, sondern diese Mächte und Gewalten, aber die Jesus schon besiegt hat. Also, no fear, keine Angst vor den Riesen, weil Jesus ist der Sieger. Und deshalb, weil wir unseren Gott kennen, weil wir aus seiner Sicht sehen und weil wir wissen, Jesus hat gesiegt, können wir sagen, ja, Gott hat uns das Land gegeben und es ist ein gutes Land und wir stehen in seinem Sieg. Und wenn wir dann den Satz von Josua hören, aus Josua hören, den Mose an Josua gerichtet hat, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst, sei getrost und unverzagt, denn ich bin mit dir, egal wohin du gehst. Dann ist es eine Erinnerung daran, wer dein Gott für dich ist. In seiner Größe, in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit. Ich glaube, jetzt ist hier gut an Informationen an euch mit hineinnehmen. Ich hoffe, ihr habt ein Stück weit erkannt, was Josua ausmacht. Es gibt noch viel darüber zu sagen. Was die Generation Josua ausmacht, die einen neuen Geist hat, der Gott völlig nachfolgt. Ich hoffe, es ist klar geworden, beim Christsein geht es nicht nur darum, dass Gott in deine Welt kommt und in meine kleine Welt kommt, wie wir das gerade an Weihnachten gefeiert haben, sondern er ist da reingekommen, um uns in seine Welt zu holen. Um uns in seine Welt zu holen, damit wir mit ihm das Königreich Gottes auf Erden bringen. Wir beten das im Vater unser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden. Dein Reich komme. Jetzt stellt sich an der Stelle nur noch die Frage für dich und für mich. Bleibst du und ich, bleiben wir in unserer Komfortzone? Oder lassen wir uns von Jesus, von Gott, in sein Reich rufen? Zum ersten Mal oder ein Stück weiter? Weil dort die Great Things passieren. Und für diese Great Things bist du gemacht. Alles andere ist viel. Viel zu klein für dich. Noch 2 Minuten habe ich, glaube ich. Die würde ich gerne nutzen. Würden wir gerne nutzen, für euch zu beten, wenn ihr mögt, weil Gott ist, der dieses Werk in euch vollbringt. Es geht nicht darum, etwas zu tun, etwas zu leisten. Gott ist, der dieses Werk vollbringt. Und wenn du dich auf irgendeine Art und Weise angesprochen fühlst und sagst, ja, ich möchte da einen Schritt zum ersten Mal oder einen Schritt weitergehen, ich möchte wirklich wissen, wer Gott ist, ich möchte wissen, wer ich in ihm bin, und wo er für mich gemacht hat, ich möchte wirklich great things sehen, dann nimm eine empfangende Haltung ein, ob du stehst oder die Hand aufs Herz legst oder einfach nur da bist, schalt auf Empfang für den Heiligen Geist und wir würden kurz für euch zum Abschluss Ja, Vater, ich danke dir für diesen Tag, für diesen Abend. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Lass jeden Einzelnen hier mehr von deiner Größe und von deiner Kraft, von deiner Liebe und deiner Heiligkeit, von deiner Herrlichkeit und von deinem Königreich erkennen und erfahren. Vater, im Geist markiere ich jetzt jeden Einzelnen mit Glauben und Vertrauen in dich. Vertrauen, dass du der Beste bist, dass du das Beste gibst, dass du absolut gut mit uns meinst und dass dir nichts unmöglich ist. Ich fordere alles zurück, was der Feind jedem Einzelnen hier gestohlen hat und was ihn daran hindert, in seine volle Berufung zu kommen. In seine volle Berufung, wirklich dein Sohn und deine Tochter zu sein. Es soll alles zurückerstattet werden. Lass sie wirklich Jesus ähnlicher werden, dass sie dein Königreich auf Erden dorthin bringen, wo du sie hinstellst. Lass sie wissen, wer sie in dir sind. Keiner soll sich unter deinem Wert verkaufen, unter seinem Wert verkaufen. Keiner soll unter seinem Niveau laufen. Keiner soll sich auf seinem Weg verlaufen, weil du, Jesus, in ihm bist und du bist der Weg, Jesus. Du sollst die Quelle des Lebens sein. Alles andere schmeckt fad. Lass jeden sehen, was die Great Things sind, die du für ihn vorbereitet hast. Jene Great Things, die größer sind als unser eigenes Verstehen, als alle eigene Kraft, diese Great Things, die wirklich Substanz haben. Jesus schenkt Freude, Leidenschaft für dich und deine Pläne. Schreib du Geschichte mit jedem Einzelnen und durch jeden Einzelnen. Alle sind hier History Maker und Game Changer und das soll sichtbar werden. Amen. Führe du jeden Einzelnen, wir laden dich ein, heraus aus der Enge hinein in die Weite, mach du wach, was schläft, warm, was erkaltet, frei, was gefangen. Mach die Herzen weit und unseren Geist empfangen bereit für dich, für dein Reden, für dein Tun, für deine Gegenwart, für dich. Wir geben dir alle Ehre, wir geben dir alle Anbetung, allen Dank, dass du so ein großer Gott bist.
Ja, Jesus, und ich danke dir, dass du uns nicht dazu gemacht hast, nur allein mit dir in unserer kleinen Welt zu sein. Du kommst in unsere kleine Welt und das ist total gut und das haben wir an Weihnachten gefeiert. Aber du willst nicht mit uns da bleiben, sondern was an Weihnachten auch noch passiert ist, da ist dein Reich auf die Erde gekommen. Und da hat sich der Himmel geöffnet und du bist gekommen und seitdem ist das Reich Gottes hier auf der Erde präsent. Und du bist nicht nur gekommen zu uns, sondern du rufst uns auch in dieses Reich rein, zu dir. Dass wir mit dir laufen, in diesem Königreich uns bewegen, laufen lernen, so wie du es dir gedacht hast. Und ich danke dir so, dass wir nicht nur zurückgeworfen sind auf die sichtbare Welt, dass es nicht das Einzige ist, was wir erleben als Realität, sondern in deinem Königreich, da ist auch Realität und darin können wir leben. Und das macht so reich und wir dürfen in Freiheit laufen mit dir. Und dafür danke ich dir.
Und wer sich irgendwo einklinken kann, der kann in seinem Innern oder laut sagen Amen, weil das heißt, so sei es.
Amen.
Danke.